Herzlich willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Heute sind wir live bei den Social Media Days in Köln, wo ich mit Tim Lamprecht spreche, dem Founder und CEO von Dschungel, spezialisiert auf PPC-Anzeigen, und wir reden heute über Performance. Viel Spaß beim Zuhören.
Tim, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in diesem kuscheligen Kino mit mir über das Thema Social Media zu reden. Und du hast als Thema dir ausgewählt Performance Creatives. Das heißt, wir steigen jetzt voll ein. Erklär doch erstmal, was Performance Creatives wirklich bedeutet für alle, die man noch abholen muss damit.
Erstmal vielen Dank, dass du auch dir Zeit für mich nimmst, Thorsten. Performance Creatives sind am Ende Inhalte auf Social Media Plattformen, die darauf getrimmt sind, eine Handlung oder eine Conversion auszulösen. Das ist in den meisten Fällen, zumindest in unserem Segment, der Kauf in einem Online-Shop. Kann aber natürlich auch ein Lead sein, kann eine Bewerbung sein, kann eigentlich alles sein, was du dir vorstellen kannst, was online irgendwie ausgelöst werden kann, solange es für dich und für dein Unternehmen am Ende des Tages performant ist, also dass es dazu beiträgt, dass du dein Unternehmensziel erreichst, so würde ich es formulieren.
Dann ist ja eigentlich Werbung immer auch Performance, weil die Unternehmensziele erreiche ich ja auch mit Branding. Also da müssen wir jetzt noch ein bisschen eingrenzen. Ja, also wenn mein Ziel ist, die Wahrnehmung der Marke zu verändern, und das ist von vielen Image-Kampagnen durchaus das Ziel, das wird mit Befragungen hinterher rausgefunden, dann ist es ja eigentlich auch alles ist an Performance. Also vielleicht ein bisschen eingegrenzt. Du hast angefangen mit Shopping, also dass etwas gekauft wird, das ist relativ klar. Also noch ein bisschen eingegrenzter.
Ich würde es eingrenzen mit dem Endziel. Also es ist immer das Endziel von dem, was du versuchst zu erreichen. Wenn du Branding betreibst, dann ist das in den allerseltensten Fällen Selbstzweck, sondern es ist immer langfristig darauf ausgerichtet, dass du entweder was verkaufst, meistens das, weil sonst würden wir alle kein Geld auf diesen Plattformen ausgeben. Oder es ist vielleicht ein NGO und dann ist es was Gemeinnütziges, aber in 99,9% geht es am Ende um Umsatz. Und egal, ob du das im B2C eben mit einem Kauf hast oder im B2B mit einem Lead, das ist am Ende das Endziel. Was aber nicht heißt, dass jedes einzelne Creative im Performance Marketing das als Endziel haben muss.
Okay, dann kommen wir dem Ziel schon ein bisschen näher und definieren einfach mal den Zeithorizont. Also Branding hat einen längeren Zeithorizont. Innerhalb von einem halben Jahr, in einem Jahr verändert sich die Wahrnehmung und dann ändert sich auch das Kaufverhalten und aus Sympathie zur Marke wird gekauft. Während Performance ja eigentlich so ist, es sollte relativ zeitnah auch ein Erfolg messbar sein. Können wir uns darauf einigen?
Darauf können wir uns einigen. Und jetzt kommt aber der Plot-Twist. Das Besondere heutzutage ist, glaube ich, dass das Kurzfristige, das wir alle an Performance-Marketing so toll finden, weil es messbar ist, gleichzeitig auch das größte Problem ist im Performance-Marketing. Weil natürlich alles, was nicht messbar ist, erstmal hinten runterfällt. Weil wir wollen ja auf das optimieren, was Umsatz bringt. Was aber mittel- bis langfristig dazu führt, dass unsere Performance-Creatives gar nicht mehr funktionieren, weil wir nur noch unser Produkt in die Kamera halten und gar nicht mehr die Leute da abholen, wo sie sind, nämlich bei ihren Problemen und Situationen.
Das ist jetzt interessant. Das ist jetzt sehr interessant. Das heißt, ja, jetzt habe ich es langsam verstanden. Also im Social Media Marketing ist Performance was anderes als im klassischen harten Digital Marketing, wo ich wirklich einen Klick habe, eine Conversion habe und aus der Conversion dann die Performance direkt messe der Kampagne und das am Ende auch noch, also je nachdem, wie lang der Funnel ist und wie lange der Sales Cycle ist, aber im optimalen Fall doch relativ zeitnah messe. So dass du hier auch durchaus die Branding-Komponente stark ins Spiel bringst. Habe ich das richtig verstanden?
Du hast was ganz Entscheidendes gesagt, nämlich das Thema Funnel. Am Ende kommt es darauf an, in welcher Stufe, oder egal, ob man jetzt über Awareness-Stufen spricht, da gibt's ja diese 5 von Eugene Schwartz, oder ob man das AIDA-Modell nimmt und sagt, okay, unten ist der Punkt, wo eine Action passieren muss. Das sind für uns die Sachen, wo wir sehr, sehr nah am Produkt sind und wo wir auch uns nur die Performance anschauen. Je weiter wir nach oben kommen, desto mehr geht's am Ende trotzdem noch um Performance, aber wir haben halt einen zusätzlichen Branding-Effekt. Und unsere Herausforderung oder auch das, womit wir uns bei uns in der Agentur täglich beschäftigen, ist, wie können wir denn in einem Umfeld wie zum Beispiel Meta, wo es immer teurer wird, Anzeigen zu schalten, Creatives bauen, die dich von diesem, um jetzt mal beim AIDA-Modell zu bleiben, von diesem klassischen, ich erreiche erstmal Aufmerksamkeit, bis am Ende zum Kauf führt, ohne dass dazwischen noch groß Zeit vergeht. Wie kann ich das in einem, vielleicht auch etwas längeren Video schaffen? Weil das ist am Ende entscheidend. Ich kann es mir nicht mehr leisten, 5, 6, 7, 9, 15, 25 Kontaktpunkte zu haben auf der Plattform, sondern ich muss gucken, dass ich die Leute möglichst schnell und zielgerichtet da durchführe. Und deswegen tue ich mir mit der klassischen Definition von Performance Creators mittlerweile ein bisschen schwer.
Und jetzt kommen wir zur Messbarkeit. Also welche Möglichkeiten habt ihr, das auch zu messen? Also ob eine wie auch immer Aktion stattfindet, welche auch immer oder nicht stattfindet.
Wir sind hauptsächlich im B2C-Umfeld tätig, deswegen ist es bei uns immer der Kauf. Wir optimieren auch die Top-Funnel-Kampagnen immer auf den Kauf und versuchen aber, wenn wir sehen, dass wir in dieser Phase noch nicht die Profitabilität reinholen, die wir bekommen könnten oder brauchen, dass wir dann nochmal im Retargeting versuchen, dann weiter unten im Funnel nochmal anzugreifen, damit das Gesamtkonstrukt Sinn ergibt. Das heißt, am Ende habe ich bestenfalls ein Flywheel, das sich selber füttert, das aber natürlich möglichst weit oben im Funnel auch schon profitabel ist.
Und das wiederum bedeutet, dass wir einen Klick haben. Das heißt, wir reden hier über Paid-Anzeigen, also über bezahlte Anzeigen, denn im Organic-Bereich werden ja sämtliche Klicks nach draußen nach Möglichkeit unterdrückt von den großen Plattformen.
Das Schöne ist ja, oder der Shift, den es vor ein paar Jahren gab mit diesen ganzen Datenschutzregulierungen, angefangen bei Apples iOS 14.5 Update, das glaube ich jeder, der hier zuhört, definitiv auf dem Schirm hat, dass die Plattformen angefangen haben, mehr Wert auf die Sachen zu legen, die sie messen können, nämlich die Sachen auf der Plattform. Sprich, wenn du und ich ein Video sehen in unserem Feed, während wir morgens beim Kaffee scrollen und du guckst das Ganze 15 Sekunden und ich nur 7, dann lernt der Algorithmus, dass er eher auf Leute optimieren muss wie dich. Bedeutet, auch die Watchtime spielt eine immer größere Rolle für das Endziel, weil wir wollen natürlich die Leute erreichen, die sich erstmal für das Thema interessieren und das können wir ganz gut rausfiltern mit einer Hook. Das bedeutet, der Klick ist wichtig, weil er sagt uns am Ende, wie gut wir es schaffen, das, was wir am Anfang kommunizieren, mit unserem Angebot zu verknüpfen. Aber erstmal entscheidend ist, wen wollen wir erreichen und wie können wir das so kommunizieren, dass wir diese Person auch erreichen.
Kann ich die Journey in den Plattformen dann auch abbilden und tracken?
Du kannst es tracken, wenn es innerhalb des Attributionsfensters stattfindet. Also du hast ja auf den meisten Plattformen mittlerweile 7 Tage Zeit, um das zu messen. Du siehst aber natürlich langfristige Effekte darüber hinaus. Deswegen glaube ich, dass wir mit dieser sehr kurzfristigen Messbarkeit uns nicht immer einen Gefallen tun. Und dass wir, also das, was ich im Markt wahrnehme, ist auch eine Entwicklung, die stärker Richtung dem geht, was eigentlich vor Paid Social oder generell Social Media stattgefunden hat. Nämlich, dass wir anfangen, es eher gesamtheitlich zu betrachten mit Customer Acquisition Cost, aber auch Marketing Efficiency Ratio. Also, dass wir uns eigentlich so TV-Kennzahlen angucken, um unsere Gesamtziele zu erreichen, weil wir einfach mit nur Performance und nur kurzfristig Esel und Karotte, ne, also ich jage den kurzfristigen Umsätzen hinterher, irgendwann einfach nicht mehr weiterkomme.
Gibt es Unterschiede zwischen den Plattformen aus deiner Erfahrung? Klar, Meta ist natürlich extrem dominant, überhaupt keine Frage, auch mit verschiedenen Portalen, also mit Insta und mit Facebook. Welche Rolle spielen andere Plattformen?
TikTok ist natürlich ein Riesenthema. Man muss aber ganz klar sagen, dass auch, ich habe jetzt auf der OMR auch, wie du letzte Woche, mit vielen anderen gesprochen. Und das Bild ist immer noch das Gleiche. Also wenn es erstmal nur um Performance geht, dann ist Meta, Instagram und Facebook, the place to be. Und TikTok hat natürlich die Chance, dass wir da günstiger Sachen einkaufen können. Es ist aber noch nicht da, wo es sein könnte, wenn es nur um Conversions geht. Das mal so als eine Plattform. Es gibt natürlich noch Pinterest, was sehr, sehr interessant sein kann in einem DIY oder sehr inspirierenden Branding-Segment oder Unternehmenssegment. Wir haben YouTube, was dann auch nochmal mir haben teilweise früher die Leute, die bei Google gearbeitet haben, gesagt, es bringt nichts, auf YouTube Conversion zu optimieren, weil es funktioniert nicht. Auch das ist mittlerweile anders. Dieses Demand-Gen-Thema ist riesig geworden. Und ich glaube, wir sehen einfach insgesamt eine sehr, sehr diversifizierte, aber irgendwo dann auch wieder sehr ähnliche von der Herangehensweise aufgestellte Plattformlandschaft.
Weißt du etwas darüber, welche Unternehmen auf Pinterest erfolgreich sind? Weil Pinterest ist ja auch noch so ein bisschen der Hidden Champion für manche, weil es auch nicht so auf dem Radar von allen steht.
Es steht überhaupt nicht auf dem Radar, genauso wie Snapchat. Ich glaube, dass das beides Plattformen sind, auf denen man sehr, sehr viel Positives für seine Marke erreichen kann, wenn man in dieses Segment passt. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, Pinterest ist, wie gesagt, vor allem für Bastelsachen, für Inspiration im Interieurbereich, aber auch für Anleitungen jeder Art, ein sehr, sehr wertvoller Kanal, um ihn zumindest mal anzutesten, weil, wenn wir mal Marketing aufs Wesentliche runterbrechen, ist es ja ein Katzen-Maus-Spiel. Wir Marketer sind die Katzen, wir gehen immer dahin, wo die Mäuse sind, und die Mäuse sind die Nutzer, und die Nutzer haben irgendwann keinen Bock mehr auf die Plattform, wo die Katzen viel Zeit verbringen, so wie im echten Leben auch. Und für Unternehmen geht es immer darum, als erstes dort zu sein, wo noch viele Mäuse sind, bevor alle anderen Katzen da sind und die Konkurrenz höher wird. Und deswegen glaube ich, dass solche Nischenplattformen, und es wird ja auch immer nischiger, wir haben ja auch deutsche Plattformen dazu bekommen, dass es da einfach sehr, sehr viel Blue Oceans und White Spaces zu holen gibt.
Und du sagst ja schon gerade Inspiration, also es ist so, dass Pinterest eben Menschen anzieht in auch in einer Phase, wo sie sich gerne inspirieren lassen. Und das kann durchaus mit einer Kaufbereitschaft zu tun haben. Also auch noch eine sehr spannende Sache. Ich habe jetzt eine Reihe.
Ja? Sorry, nee, ich wollte nur noch ergänzen. Da sind wir wieder beim Thema Funnel, ne? Weil ich habe natürlich da die Chance, möglichst früh in den Kaufprozess einzusteigen. Wenn ich nur Performance im klassischen Sinne betrachte als Direct Response unten im Funnel, dann bin ich ja immer nur bei den Leuten, die mich entweder schon kennen oder mein Problembewusstsein schon so weit durch sind mit ihrer Customer Journey, dass sie wissen, dass sie diese Art von Produkt und vielleicht sogar meins kaufen wollen oder meine Dienstleistung. Aber das ist ja das Wertvolle, wenn ich weiter oben fische, wo der Pool größer ist und auch noch nicht so teuer und ich die Chance habe, Leute mitzuformen, damit unten die Entscheidung leichter fällt und auch ehrlicherweise günstiger dann ist.
Ja. Ich habe mir eine Reihe von Stichworten aufgeschrieben, von denen ich selbst nicht so weiß, was das eigentlich genau ist. Also Creative Fatigue sagt vom Namen her natürlich schon einiges, dass man ermüdet ist von manchen Dingen. Was bedeutet das in der Praxis?
Ja, du und ich sind nach einem langen Tag ja auch manchmal müde. Und interessanterweise beobachtet man bei Creatives, also bei den Inhalten, die wir auf Bezahlkanälen spielen, das Gleiche. Das bedeutet, wenn ich eine Anzeige schalte, an kann es ganz oft sein, weil die neu ist, dass sie erstmal gut funktioniert. Es ist aber eine andere Geschichte, ob ich da 100 Euro profitabel ausgeben kann auf dieses Creative oder mehrere tausend bis 100.000 Euro. Ich stelle später zum Beispiel noch eine Anzeige vor, bin ich selber verblüfft, dass sie so lange funktioniert hat, aber die lief 2 Jahre durch. Die hat am Ende irgendwie 280.000 Euro ausgegeben, belastbar, mit einem Return von 3. Also für jeden Euro, den wir ausgegeben haben, haben wir 3 zurückbekommen. Die hatte kein Creative Fatigue, weil da einfach der Pool an Interessenten groß genug war. Aber was wir leider ganz, ganz oft sehen, ist, dass das, was kommuniziert wird, eben nicht so universell ist, um das skalieren zu können. Und dann wird es irgendwann teuer bis zu dem Moment, wo wir sagen müssen, wir schalten das Ding wieder aus.
Und gibt es auch sowas, nicht nur Creative Fatigue, sondern auch Meme Fatigue oder Themen Fatigue, also dass Menschen satt es haben, dass immer wieder dieses Thema ausgespielt wird von der Werbung oder von anderen Anbietern?
Da sprichst du was sehr, sehr Wichtiges an. Ich habe lustigerweise vor unserem Interview mal aus Interesse einfach ChatGPT gefragt, hey, was sind denn für dich die neuesten Trends zum Thema Performance Creators? Und ich war sehr verwundert, dass da noch das Thema Authentizität durch UGC-Creator kam. Ich weiß nicht, ob du das Thema UGC kennst. Das sind ja am Ende auch Influencer ohne Reichweite, die dafür bezahlt werden, dass sie Inhalte in die Kamera halten. Und in der klassischen Form vor 3-4 Jahren war das so, es wurde so getan, als wäre das eine ehrliche Empfehlung. Und da können die Leute mittlerweile mitsprechen, weil das so totgeritten ist, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Deswegen, es gibt auf jeden Fall auch eine Themenmüdigkeit. Und unsere Aufgabe als Marketer ist es, das interessant zu halten, weil wie stechen wir raus? Ja, indem wir was anders machen. Und da versuchen sich gerade viele zu differenzieren, entweder durch höhere Qualität, dass sie dann doch nochmal mit Schauspielern arbeiten oder dass sie irgendwelche verrückten Sachen machen, die nicht so leicht nachzubauen sind. Am Ende geht es darum, Content zu erstellen, den Leute wirklich sehen wollen.
Das nächste Stichwort, was ich hier habe, ich habe mir, wenn das okay ist für dich, einfach mal spannende, also die ich interessant fand, Stichwort rausgeschrieben. Ad Creative Testing at Scale. Das heißt also, ich kann heute zum Teil auch durch KI-Unterstützung eben wirklich das Ganze skalieren, das Testen.
Total. Also durch KI sowieso, aber auch vor KI schon, wirst du Unternehmen finden, die, ich habe jetzt letzte Woche auch wieder mit jemandem gesprochen, die machen teilweise 450 Creatives im Monat, also Bilder und Videos. Das ist sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr viel. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, Sachen an die Wand zu schmeißen und zu gucken, was kleben bleibt. Ich glaube, dass wir die Zeit besser investiert haben, oft, wenn wir nicht beliebig drauf lostesten, sondern wenn wir erstmal Zeit in die Recherche investieren und dann fundiert, vielleicht nicht 450, aber 30 bis 50 Creators im Monat, je nach Budgetgröße auch erstellen. Es ist aber auch klar, und da kommen wir zu dem Ad-Scale, je mehr Werbebudget ich im Monat ausgebe, desto mehr Creators brauche ich, weil ich genau diese Faktoren habe von vorhin. Du hast die Fatigue, du weißt auch nicht, was funktioniert. Das ist eins, das habe ich jetzt wirklich in 10 Jahren gelernt. Es ist meistens das Gegenteil von dem, was man denkt, was funktioniert, was dann irgendwie funktioniert. Und wir sind immer wieder überrascht, was das ist. Deswegen verstehe ich den Ansatz zu sagen, wir testen möglichst viel. Aber die Mischung macht's am Ende, weil Ressourcen sind begrenzt und wahllos Bilder und Videos erstellen. Ja, vielleicht kann der KI das irgendwann besser als wir, aber solange da menschliche Komponenten mit drin sind, bin ich doch ein Fan davon, das informierter zu machen.
Gibt's von dir Erfahrungen mit dem sogenannten Thumb-Stopping-Content? Also das, was mich irgendwie unterbricht und dazu bringt, irgendwie auf etwas zu reagieren. Hast du da konkrete Erfahrungen dazu? Was funktioniert weniger?
Erstmal, Thumb-Stopping-Content ist ja das Ziel von jedem Content. Also egal, ob ich eine Ad bin oder organisch im Feed ausgespielt werde, wir konkurrieren ja alle um die Aufmerksamkeit der User. Und wenn wir es nicht schaffen, in diesen ersten, auf Meta sind es 3 Sekunden, auf TikTok 2 Sekunden in der Messung, in dieser Zeit zu Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu funktionieren, dann wird es sehr, sehr schwer, weil alles, was danach kommt, sieht die Person ja gar nicht mehr. Unser Ziel ist nicht, wenn wir Werbung schalten und das aufgrund der Ziele machen, die wir vorhin besprochen haben, Umsatz, Bewerbungen, Leads, dann geht es gar nicht darum, den krassen viralen Hit zu landen, den jeder sieht, sondern es geht vielmehr darum, diese Hook, also die ersten 2 bis 3 Sekunden des Videos oder auch eines Bildes, ehrlich gesagt, mit einer Überschrift, als Filter zu benutzen, damit nur die Leute hängen bleiben, die wir auch erreichen wollen. Weil dann lernt der Algorithmus, die willst du erreichen. Und dann funktioniert es auch besser, als wenn wir jetzt ein 3 bis 5 Millionen Views-Hit raushauen.
Das ist ein ganz spannender Aspekt. Das heißt, du nutzt sozusagen die erste Reaktion als A-B-Test, nämlich A heißt, hat reagiert und B heißt, der ist für mich auch nicht interessierend, der soll gar nicht reagieren, weil ihn das Thema nicht interessiert und damit lernt der Algorithmus und wird dann natürlich immer mehr A und immer weniger B liefern.
Total und da kannst du sehr, sehr spezifisch werden, weil was interessiert uns am Ende? Relevanz. Wenn du eine Werbeanzeige siehst, die anfängt mit, hey Thorsten, dann schaust du eher zu, als wenn das heißt, hey Köln. Oder hey Berlin. Was aber auch schon besser ist als hey alle. Also Relevanz. Ja. Und da kommt KI vielleicht dann ins Spiel, dass jeder wirklich irgendwann diese Ad sieht, die nur extra für ihn ist oder für sie. Da sind wir aber noch nicht. Und solange geht es darum, die Balance zu finden zwischen welche Creatives funktionieren für einen möglichst breiten Markt und welche Creatives funktionieren vielleicht für ein ganz spezifisches Problem. Weil du kannst ja auch ein jedes Produkt und jede Dienstleistung aus unterschiedlichen Richtungen betrachten. Und dann, da sind wir beim Thema Creative Testing, dann wirst du vielleicht feststellen, weiß nicht, lass uns mal ein beliebiges Beispiel nehmen. Du hast hier vor dir einen schönen Tee, wenn ich das sagen darf.
Du darfst auch sagen, dass ich gerne grünen Tee trinke. Ich
gerne grünen Tee, das ist sehr gute Info, dass es grüner Tee ist, weil ein grüner Tee hat im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Der eine ist vielleicht der Gesundheitsaspekt, das andere ist das Wachbleiben. So, jetzt gibt's Leute, die sind eher im Pool, ich suche was, was mich gesund hält. Ich suche ein gesundes Getränk, vielleicht als Alternative zu einer Cola oder einem anderen Softdrink. Und andere Leute sagen, nee, ich will morgens wach werden, ich will aber auf Kaffee verzichten. So, es können erstmal zwei völlig unterschiedliche Kohorten oder Zielgruppensegmente sein. Und unsere Aufgabe ist es rauszufinden, meistens mit der Hook, welche von diesen beiden für uns, für dein Unternehmen profitabler funktioniert, wenn du grünen Tee verkaufst.
Das ist eine super Denkweise. Sehr, sehr spannend. Tim, gibt's noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest zu dem Thema Performance Creatives, was die Welt noch erfahren sollte?
Es ist schon ein bisschen durchgekommen, aber ich bin großer Fan davon, Performance wie organisch zu denken, weil es am Ende der gleiche Feed ist und weil wir um die Aufmerksamkeit von Leuten konkurrieren. Wenn man sich mal traut, da auch verrückte Sachen zu machen, dann ist es wahnsinnig beeindruckend, wie dann die Ergebnisse hinten raus ausstimmen. Ich glaube, dass die Menschen mittlerweile einen sehr, sehr starken Bullshit-Filter haben. Man kann auch in Werbeanzeigen niemandem mehr was vormachen. Und du merkst es vielleicht an deinem eigenen Scrollverhalten. Du merkst nach einer halben Sekunde, dass jetzt eine Ad ist oder nicht, weil die Person einfach eine gewisse, wir müssen mal Verkäufertonalität an den Tag legt. Und ich glaube, je ehrlicher und je besser wir darin werden, wirklich Mehrwert zu liefern. Mehrwert ist meistens Inspiration, Education, also ich lerne was, oder Entertainment, ich werde unterhalten. Desto besser funktioniert am Ende unsere Gesamtstrategie im Performance Marketing.
Tim, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ganz besonders riesenherzlichen Dank für diese Fülle an Informationen, die du geliefert hast. Danke.
Danke, Thorsten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.